Welches Erziehungsprogramm allerdings konkret in der hiesigen Schule angesprochen wird, das wird ein bisschen deutlicher mit der nächsten Theorie, die ich ansprechen will, mit der Begabungstheorie. Begabungstheorie oder diejenigen, denen es vielleicht einfällt, dass es sie vielleicht hier so gar nicht mehr gibt, Begabungstheorie als die Anlageabteilung der Anlage-Umwelttheorie, in der die Begabung als Anlage, als den Erziehungs- und Lernprozess bestimmende Größe setzt. Begabungstheorie befasst sich eigentlich nur mit den Resultaten, mit der Erklärung von Resultaten von Erziehung und Lernen. Warum? So lautet die Frage, der sie sich wissenschaftlich zum Teil explizit, zum Teil implizit widmet: Gibt es eigentlich gute und schlechte Schüler? Warum gibt es Heranwachsende, denen das Erlernen von Mathematik und Sprachen leicht fällt, deren Lernresultate von daher in der hiesigen Schule glänzend ausfallen, und andere, die nicht mitkommen und entsprechend schlecht abschneiden? Wer sich zur Klärung dieser zunächst noch völlig harmlosen und durchaus auch verständlichen Frage die Eltern etwa regelmäßig, wenn Zeugnisse kommen, umtreibt, der Regelschule als dem Ort zuwendet, an dem solche Fragen auftauchen, und dabei erstens darauf stößt, dass es doch gerade deren Aufgabe ist, die Schüler auf die Notenskala von 1 bis 6 zu verteilen. Das muss ich nicht groß begründen, das weiß jeder von der Schule. Und wer zweitens entdeckt, dass die in der Schule übliche, gegen alle individuellen Besonderheiten des Schülers gleichgültige Gleichbehandlung im Unterricht zwangsläufig dazu führt, dass langsame Lerner nicht mitkommen und mit schlechten Noten auf Haupt- bzw. Oberschulen abgeschoben werden, wer so an diese Frage herangeht, wie kommt es zu schlechten und guten Schülern, der macht es sich, heißt es prompt, zu leicht. Ich habe gelernt, da muss man neuerdings sagen, der argumentiert unterkomplex. Nicht so leicht macht es sich die Begabungstheorie, beziehungsweise ich kann auch umgekehrt sagen, die macht es sich eigentlich noch leichter. Zitat 2. Begabung, die Leistungsanlagen, die im Wesentlichen vererbt werden, Die Begabung ist die Voraussetzung späterer Fähigkeiten auf den verschiedensten Gebieten, zum Beispiel des geistigen, künstlerischen, praktisch-technischen oder sportlichen Lebens. Ich entdecke gerade, das ist noch von noch älter, 64. Aber man muss sich mal die Frage stellen, was soll eigentlich heute eine Begabungstheorie, wenn sie diesen Gedanken hat, anders formulieren als genau das? Also das Zitat. Diese radikale Fassung der Begabungstheorie behauptet, dass per Erziehung aus dem Schüler nur das werden kann, für das er per genetischer Anlage vorbestimmt ist. Dabei ist hier in dem Zitat Erbgut als Voraussetzung jedweder erzieherischer Anstrengung bestimmt. Sie ersetzt nicht Erziehung, Begabungstheorie ersetzt nicht. Da kann man sowieso nichts machen, das kommt alles von alleine raus. Nein, die Kategorie Voraussetzung, die hier wohlweislich eingeführt wird, verweist auf den Erzieher. Der muss rausholen, was an Erbgut drin ist. Mehr als das, was im Menschen genetisch enthalten ist, lässt sich demzufolge auch mit größter pädagogischer Anstrengung nicht rausentwickeln. Da können sich Lehrer und übrigens auch Schüler noch so sehr anstrengen, ihren Willen noch so sehr auf Lehren und Lernen konzentrieren. Sie müssten an den vererbten Leistungsanlagen scheitern, wenn diese knapp vorhanden sind. Aber das, was in ihnen angelegt ist, sagt umgekehrt die Begabungstheorie, das kann die Erziehung, können Lehrer herausholen. Nimmt man diese Theorie einmal beim Wort, dann stellt sich sofort die Frage, wie sie diese Urteile, alles, was in der Schule als Urteil über schlechte und gute Schüler ermittelt wird, läge an inneren Anlagen, wie sie das eigentlich belegen will. wie sie das eigentlich begründen will. Und mehr als eine pure Behauptung über eine determinierende, den Lernwillen durch Anlagen prädisponierende Funktion müsste ja wohl im wissenschaftlichen Angebot sein. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Denn gerade das, was man der Logik dieser Theorie zufolge erwarten könnte, bleibt sie schuldig. Was könnte man erwarten? Die Erbmasse wird nämlich, das könnte man erwarten, nämlich gerade nicht vor der Einschulung, also vor der Konfrontation des Schülers mit gesellschaftlich organisierter und intendierter Erziehung und Lernprozessen, vor dem auf ihre innere Ausrichtung und anlagenmäßigen Kapazität hin untersucht. Es wird folglich nicht der Versuch unternommen, vor dem Unterricht festzustellen, ob der junge Mensch mehr literarisch oder mathematisch, mehr künstlerisch oder fremdsprachlich begabt ist, um ihn dann nach Inhalt und Umfang seiner Anlagen überhaupt nur die von ihm zu bewältigenden Unterrichtsansprüche angedeihen zu lassen. Nicht, dass ich das vorschlagen würde. Ich will hier nicht konstruktiv der pädagogischen Psychologie der Begabungstheorie Nachhilfeunterricht geben. So etwas ginge auch gar nicht festzustellen. Begründe ich jetzt nicht weiter. Wer das wissen will, kann man nachher noch fragen. Vielmehr verfahren alle Begabungstheorien, alle Anlagen und Begabungstheorien genau umgekehrt. Erst wenn schulisch mit dem vom Lehrer benoteten Leistungsvergleich Unterschiede in der Schulleistung hergestellt worden sind, dann wissen diese Theorien sich bestätigt. Sie leisten sich also den theoretischen Unfug. Es kommt ein Wissenschaftsfehler, der sich durch fast alle Abteilungen der pädagogischen Psychologie und der Psychologie durchzieht. Sie leisten sich den theoretischen Unfug, das allererst zu erklärende Phänomen, Unterschiede, im Begreifen, zugleich als Belegmaterial für ihre Erklärung zu behandeln. Da sollen die schulischen Leistungsunterschiede erklärt werden und als Erklärung werden Anlagen im Inneren des Menschen herangeführt. Und wie wird das Vorhandensein dieser Anlagen im Inneren des Menschen begründet? Mit nichts anderem als dem, was der Ausgangspunkt ist, nämlich den erkennbaren Leistungsunterschieden. Das ist wissenschaftlich Unfug, ein logischer Zirkel, den Sie damit in die Welt setzen. Und der lebt davon, die in der Schule hergestellten Leistungsunterschiede gerade nicht als das planmäßig ins Werk gesetzte Resultat dieser Anstalt zu begreifen. Für die Begabungstheorie gibt es immer nur diese eine Erklärung. Jede andere fällt aus ihrem theoretischen Horizont heraus. Mathe 5, mathematisch unbegabt. Mathe 1, mathematisch begabt. Was sich als Können und Wissen äußert, kann nur aus dem Inneren, den Anlagen kommen. Punkt um. Der Lernwille, das Interesse, die Anstrengung, das Übungsinteresse kürzt sich auch hier erneut heraus. Den Lernwillen mit allem, was ihn ausmacht, den gibt es hier in der Begabungstheorie nur als Anhängsel von inneren Anlagen. Die diktieren den Willen. Der wahre Wille des Schülers soll folglich immer nur das sein, was die Schule an ihm als Unterschied zu allen anderen Schülern herstellt. Du bist dann eben unbegabt, stehe dazu, willentlich, mehr ist aus dir sowieso nicht herauszuholen. Du bist eben mehr, wie es dann heißt, tröstend heißt, mehr praktisch begabt. Aber Menschen mit praktischer Begabung braucht diese Gesellschaft auch. Heißt es dann ganz gemein, du hast nicht mehr zu erwarten, heißt nämlich der Inhalt dieser gemeinen Trostabteilung, du hast nicht mehr zu erwarten als Mindestlohn am Ende der Berufshierarchie, so wird auch noch gleich die Einkommenshierarchie in dieser Gesellschaft zur Frage der Menschennatur. Aber das ist denn auch der ganze Sinn und Zweck dieser Abteilung der pädagogischen Psychologie. Mit gutem Gewissen kann der so geschulte Lehrer, der diesen Unfug glaubt, seinem Job als Kindersortierer nachgehen der dann nur der Kindsnatur zu Diensten ist und gute, begabte Schüler für die spätere ökonomische, wissenschaftliche Elite herausholt und zugleich den Rest, die größeren Masse der unbegabten Schüler in die unteren Einkommensetagen der Berufswelt entlässt. Die gesamte Hierarchie des Ausbildungswesens bildet dann nur die Begabungsverteilung im Nachwuchs ab. Komisch, übrigens immer entsprechend den bildungspolitischen Konjunkturen. Wenn die Bildungspolitik mal sagt, wie bei der ersten Bildungskatastrophe, wir müssen die Anzahl der Abiturienten von 15% auf 30% erhöhen, dann sind auf einmal doppelt so viele Begabte im nationalen Nachwuchs. Wenn die mal wieder zu viel sind und zurückgeschraubt werden sind, dann weiß die Begabungstheorie, dass hier gegen die Begabung schwer gesündigt worden ist. Übrigens eine kleine Fußnote dazu. Vielleicht hat der eine oder andere schon von der Neurodidaktik gehört, dieser auf der sogenannten Hirnforschung basierten neuen Abteilung der Pädagogik. Die radikalisiert die ganze Sache noch etwas, nur damit diejenigen, die meinen, das sei ein altes Zitat, auch auf ihre Kosten kommen. So schreibt zum Beispiel mein ehemaliger Kollege Gerhard Roth, das limbische System, das ist so ein Apparat hier oben, das System bewertet alles, was durch uns und mit uns geschieht, danach, ob es gut, vorteilhaft, lustvoll war und entsprechend wiederholt werden sollte. Dieses System entscheidet grundlegend, also ein Teil der Physiologie des Gehirns, Gehirn ungleich Verstand, des Gehirns, entscheidet grundlegend über den Lernerfolg, als es bei jeder Lernsituation fragt, hier das limbische System fragt, was spricht dafür, dass Hinhören, Lernen, Üben und so weiter sich tatsächlich lohnen. Also eine aktuelle Form der Radikalisierung von dem Unfug für diejenigen, die sagen, die Zitate sind überholt.